Ich möchte am Anfang noch einen Gruß weitergeben. Ich war vor einigen Wochen in der christlichen Gemeinde in Leuen zum Predigen und die Geschwister dort haben mir ganz liebe Grüße aufgetragen. Ich habe gesagt, wenn du das nächste Mal wieder vorne stehst, dann richte das bitte aus. Und ganz besonders vom Rainer Maar soll ich euch das ausrichten. Ja, Etikettenschwindel steht über diese Predigt. Ich weiß nicht, ob das so ganz passt, das dürft ihr selbst entscheiden. Mir fiel dazu ein Zitat ein, was ich vor langen Jahren mal hier gehört habe, das ist mir hängen geblieben, so halb zumindest. Und da hieß es, hat mal jemand so ausgedrückt, in dichterischer Form, wenn jeder an seine Stirn, ich sag's mal in meinen Worten, ein Fenster hätte und wir können da reinschauen, die Gedanken sehen und was da drin vorgeht, dann heißt es, ach, was gäbe das ein Laufen, um matte Scheiben einzukaufen. Jetzt ist das mit einem Etikett ja eigentlich ein bisschen anders. Ein Etikett ist ja außen. Das heißt, man kann das außen schon sehen. Und ich habe gedacht, Etikettenschwindel wäre jetzt vielleicht, wenn aus irgendeinem Grund ich irgendwo stehe und da hängt ein Zettel dran, männlich, 52 Jahre, Körpergröße 2,05 Meter, volles Haupthaar. Da würde jeder schon sehen, das passt irgendwie nicht. Das Etikett gehört an irgendeinen anderen, nicht an den. Das wäre ein Etikettenschwindel. Bei uns Christen ist das ja eigentlich so, dass die Bekehrung oder ja, mal dieser Prozess, ein Christ zu werden, mindestens zwei Schritte hat, zwei wesentliche. Das ist einmal die Entscheidung, eine bewusste Entscheidung, ein Leben mit Gott zu leben, also eine Umkehr. Und der zweite Schritt ist, dass mein Leben dem auch entspricht, also dass mein Leben sich neu orientiert. Also wenn man Christ ist, kann man das eigentlich nicht irgendwo versteckt machen? Das geht eigentlich gar nicht. Gut, man kann sich selber verstecken. Aber wenn ein Christ konsequent leben will, dann wirkt sich das nach außen aus. Dann kann man das erkennen. Einen Christen soll man erkennen können. Die Frage ist jetzt, entspricht das dem, was nach außen, ja, wie soll ich sagen, auf dem Etikett steht? Und das, was der erste Johannesbrief hier macht, ist eigentlich, uns Merkmale zu geben, wie Gott sich das vorstellt. Und das ist auch heute wieder der Fall. Wir haben ja eine lange Lesung eben gehabt. Das war 1. Johannes 4 von 7 bis 21. Es ist viel Text. Und ich weiß auch nicht, ob ich das heute Morgen hier in der relativ kurzen Zeit angesichts des Abendmahls, was wir noch haben wollen, so ausführlich behandeln kann. Ein paar Punkte werde ich ja näher beleuchten und manches wird vielleicht auf der Strecke bleiben. Es hätte eigentlich zwei Predigt gegeben, denke ich. Der Johannes beschreibt in hier diesen Versen auch wieder Merkmale eines wiedergeborenen Christus. Genau, kannst du mal die, jetzt habe ich mein Ding vergessen. Ich muss erst wieder gucken. Genau, richtige Seite. Ich habe vier Punkte mir heute rausgeguckt aus diesem Text. Die Liebe hat ihren Ursprung in Gott. Gottes Liebe zu uns zeigt sich in Jesus, in seinem Opfer. In Jesus haben wir durch Gottes Liebe ewiges Leben. Gottes Liebe in uns dringt nach außen und wirkt sich im Umfeld aus. Und einen fünften Punkt, die Liebe ist nachhaltig und zukunftsfähig. Die Liebe hat ihren Ursprung in Gott. Im Vers 7 steht, meine Freunde, wir wollen einander lieben, denn die Liebe hat ihren Ursprung in Gott und wer liebt, ist aus Gott geboren und kennt Gott. Da gibt es jetzt natürlich verschiedene Übersetzungen. Luther schrieb, denn die Liebe kommt von Gott. In der Elberfelder heißt es, die Liebe kommt aus Gott. Und hier, das ist die neue Genfer Übersetzung, die Liebe hat ihren Ursprung in Gott. Das heißt, Johannes schreibt hier, dass die Liebe aus Gott entsteht, dass sie in Gott entsteht, ihren Ursprung in Gott hat. Das ist diese Art der Liebe, die zum Wohl des anderen und zur Ehre Gottes strebt. Und die geht nur von Gott aus. Nirgendwo sonst hat sie ihren Ursprung und nirgendwo sonst können wir sie bekommen und nirgendwo sonst müssen wir sie auch suchen. Liebe, die uns erfüllt, das heißt, die die Leere in uns ausfüllt, die unser Sehnen erfüllt, unser Suchen beendet und uns innerlich zur Ruhe kommen lässt, die finden wir nur bei Gott. Wenn wir eine tiefe Verbindung zu Gott haben, wenn wir durch die Bekehrung ein Gotteskind geworden sind, dann haben wir einen Anteil an Gottes Geist bekommen. Und Gott lebt in Jesus mit seiner Liebe in uns und füllt uns mehr und mehr aus. Ich habe heute Morgen wieder einige Bibeltexte, die das belegen, weil mir das wichtig ist, das zu zeigen. In Epheser lesen wir im Kapitel 3, er möge euch nach dem Reichtum seiner Herrlichkeit mit Kraft beschenken, dass ihr durch seinen Geist innerlich stark werdet, dass Christus durch den Glauben in euren Herzen wohnt und ihr in seiner Liebe fest eingewurzelt und gegründet seid. Und Epheser 3, Vers 19, zu erkennen, was alle Erkenntnis übersteigt, die unermessliche Liebe, die Christus zu uns hat. So werdet ihr bis zur ganzen Fülle Gottes erfüllt werden. Die Liebe Gottes entspringt also seinem Willen, sie erfüllt uns, sie lebt in uns und sie kommt in uns zur Erfüllung, zur Vollendung. Das ist natürlich was, das ist nicht gleich so da. Wie kommt es dazu? Gottes Liebe zu uns zeigt sich in Jesus und in seinem Opfer. Da haben wir den Vers 9 und 10. Und Gottes Liebe zu uns ist daran sichtbar geworden, dass Gott seinen einzigen Sohn in die Welt gesandt hat, um uns durch ihn das Leben zu geben. Das ist das Fundament der Liebe. Nicht, dass wir Gott geliebt hätten, sondern dass er uns geliebt und seinen Sohn als Sühneopfer für unsere Sünden zu uns gesandt hat. Also Gott hat seine Liebe dadurch deutlich gemacht, uns gezeigt, dass er sich selbst in Jesus für uns gegeben hat. Das zeigt die Größe und das Ausmaß seiner Liebe und den Adressaten, nämlich den sündigen Menschen, mich und dich. Das kann man so sagen, denn die Bibel sagt das an vielen Stellen eigentlich, dass alle Menschen seit Adam und Eva in der Auflehnung gegen Gott leben und nicht mehr in der Gemeinschaft mit ihm sein können. Und das ist deutlich eigentlich durch das, was mit Adam und Eva nach dem Sündenfall passiert ist, als Gott sie aus dem Garten Eden, aus seiner Gegenwart hinaus getan hat. Und in der Situation, in dem Zustand, leben wir ja auch noch. Und in Römer 3, 22 und 23 steht das ja auch ganz deutlich. Es gibt keinen Unterschied zwischen Juden und Nichtjuden, also Heiden, das wären wir. Alle haben gesündigt und die Herrlichkeit Gottes verloren. Es betrifft also alle Menschen. Das sagt die Bibel ganz klar. Und das kann man auch nicht ändern. Das kann man nicht durch eifriges Bibellesen ändern, nicht durch intensives und häufiges Gebet. Das kann man auch nicht durch besonderes soziales Engagement ändern, nicht durch selbst aufopferndes Handeln und auch nicht durch großzügige Spenden. Ändern kann das nur Gott durch Jesus. Und auch das steht in Römer 3. Es ist die Gerechtigkeit Gottes, die durch den Glauben an Jesus Christus geschenkt wird und allen zugute kommt, die glauben. Doch werden sie allein durch seine Gnade, ohne eigene Leistung, gerecht gesprochen, und zwar aufgrund der Erlösung, die durch Jesus Christus geschehen ist. Also Gott gibt seinen Sohn, einen Teil von sich, um uns zu erreichen und zu retten. Kann man lieber auf eine tiefere, auf eine deutlichere, offensivere Art und Weise zeigen? Ich glaube nicht. Es ist auch eigentlich nicht logisch, dass der Schöpfer sich für sein Geschöpf gibt, der Erfinder für seine Erfindung. Aber Gott liebt jeden Einzelnen von uns so sehr, dass er in Jesus in die Welt kommt und stellvertretend für uns stirbt. Das ist mit unserem Verstand nicht wirklich zu fassen. Johannes 3, Vers 16 sagt das auch nochmal. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gab, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern ewiges Leben haben. Im dritten Punkt, In Jesus haben wir durch Gottes Liebe ewiges Leben. Da beziehen wir uns auf 1. Johannes 4, Vers 13 unter anderem. Erst diesen Text noch. Ein weiterer Grund für unsere Gewissheit ist der, wir haben gesehen und können bezeugen, dass der Vater seinen Sohn als Retter der Welt zu uns gesandt hat. Und wenn sich jemand zu Jesus als dem Sohn Gottes bekennt, lebt Gott in ihm und er lebt in Gott. In 1. Johannes 4, Vers 13, da heißt es, dass wir in ihm leben und er in uns, erkennen wir an dem Anteil, den er uns von seinem Geist gegeben hat. Das ist praktisch das Siegel, das haben wir eben auch schon mal gelesen. Ich habe noch mehr Verse dazu rausgesucht. Wer mit dem Sohn verbunden ist, hat das Leben, und wer nicht mit dem Sohn verbunden ist, hat das Leben nicht. Das sind ganz deutliche Verse. Johannes 14, Vers 6, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben, ist hier die Schrift an der Wand. Niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Es ist also eine Statusänderung passiert. Wir sind zum Kind Gottes geworden. Wir sind durch die Vergebung, durch eine Umkehr und Kapitulation sein Kind geworden. Und die Bibel sagt uns, dass es nur diesen einzigen Weg dazu überhaupt gibt. Das ist eine ziemlich krasse Aussage, die heute überhaupt nicht mehr zeitgemäß ist und die auch viel Widerstand hervorruft. Wenn Jesus hier sagt, niemand kommt zum Vater denn durch mich, dann passt das nicht zu all den Versuchen, den biblischen Glauben mit Religionen und Glaubensrichtungen unserer Zeit irgendwie so ein bisschen zu vermischen. Oder ja, ich denke, es geht dann oft auch darum, dem anderen deutlich zu machen, ich will nicht arrogant sein. Also es kann nicht sein, dass ich sage, ich habe erkannt, was richtig ist und du liegst falsch. Ja, man will den anderen stehen lassen. Aber die Bibel hat hier einen Absolutheitsanspruch. Das mag arrogant klingen, aber die Bibel sagt, es gibt keinen anderen Weg. Es gibt nur diesen einen Weg zu Gott, was die Bibel Himmel nennt, und der führt über Jesus. Das ist eine Aussage der Bibel. Wenn ich als Geschöpf anfange, in der Bibel zu sortieren, was ist zeitgemäß, was kann ich glauben, was kann ich leben, oder was ist nicht zeitgemäß und nicht glaubhaft, dann degradiere ich Gottes Wort. Dann entscheidet der Mensch, was man glauben kann und was nicht. Und damit verliert die Bibel seine gesamte Autorität und ist nicht mehr bindend. Und letztlich erhebe ich mich damit wieder über Gott, indem ich die Entscheidung treffe. Und das nennt die Bibel Sünde, und das trennt mich von Gott. Die Bibel verlangt die Anerkennung als Gottes Wort in seiner Gesamtheit. Der Punkt 4, Gottes Liebe in uns dringt nach außen und wirkt sich im Umfeld aus. Und das ist eigentlich der wichtigste Punkt in diesem Thema, woran wir den Christen erkennen, und die Liebe steht da im Mittelpunkt. Gottes Liebe kommt in dir zum Tragen, wenn du an Jesus Christus als Gottes Sohn und seinen stellvertretenden Tod glaubst. Wenn du Vergebung deiner Auflehnung gegen Gott erbeten hast und dein Leben konsequent unter Gottes Leitung gestellt hast. Im Vers 13 in unserem Text heißt es, woher wissen wir, dass wir in Gott leben und dass Gott in uns lebt? Und die Antwort, wir erkennen es daran, dass er uns Anteil an seinem Geist gegeben hat. Der Geist Gottes lebt also in uns. Er hat uns einen Teil von sich in uns hineingepflanzt. Und der muss was mit uns machen. In Epheser 1, Vers 13 heißt es, nachdem ihr das Wort der Wahrheit, die gute Botschaft von eurer Rettung gehört habt und zum Glauben gekommen seid, wurdet ihr auch mit dem versprochenen Heiligen Geist versiegelt. Dieser Geist ist der erste Anteil an unserem zukünftigen Erben, der vollkommenen Erlösung, die wir noch erhalten werden und die uns ganz zu Gottes Eigentum macht. Also der erste Schritt des ewigen Lebens haben wir schon. Wir haben den Heiligen Geist bekommen. Als Kind Gottes habe ich einen Anteil an Gottes Wesen, an seiner Gesinnung in mir. Die Bibel fordert uns auf, dem Heiligen Geist in uns Raum zu geben, ihn nicht zu dämpfen. Die Frage, was bedeutet das? Mir fiel so ein eine Begebenheit ein aus meinem Arbeitsleben. Wir haben vor vielen Jahren einen Dienstleister bei der Firma Zeiss engagiert. Das waren einige Männer, ich glaube es waren 4 oder 5, und die hatten die Aufgabe, die sollten die ganze Produktion untersuchen auf, ich sag mal, Effektivität. Die sollten gucken, sind die Wege, die jeder für seine Tätigkeiten zurücklegen muss, sind die effizient oder geht das kürzer, geht das besser? Die Handgriffe, die jeder tun muss, die haben da in Bruchteilen von Sekunden gerechnet, wo ich hingreifen muss, wie viel mal am Tag und so weiter. Das war die Aufgabe. Was hat man gemacht? Man hat ihnen irgendwo ein Büro gegeben, hinten in der letzten Ecke, hat gesagt, das setzt euch an euren Schreibtisch und da könnt ihr das machen. Nee, das hätte nicht funktioniert. Die hatten Zugang zur kompletten Fertigung. Und ich kann euch sagen, dass als die anfingen zu arbeiten, das haben wir gemerkt. Ich kann mich gut daran erinnern, dass plötzlich einer bei mir am Arbeitsplatz stand und sagt, mach doch mal deine Schublade auf. Ich muss bei dir aufräumen. Ich habe gesagt, Moment mal, das ist mein Arbeitsplatz. Ich weiß hier, wo alles liegt. Ich sagte, ja, aber wir müssen mal gucken, ob das da alles so richtig ist. Dann, warum fängst du denn an, in deiner Kiste zu wühlen, um den Schraubenzieher rauszusuchen, den du brauchst? Die anderen 15, brauchst du die? Ich sagte, ja, die brauche ich. Ja, wie oft denn? Sagte, ja, den brauche ich einmal im Jahr und den brauche ich. Weg, alles weg. Wir haben heute Schubladen. Da hat jedes einzelne Werkzeug seinen Platz und außen ist ein Bild drauf. Ich könnte euch von hier aus sagen, in welcher Schublade hinten links was liegt. Das hat man gemerkt. Die haben die ganze Fertigung umgestellt. Da sind Fertigungsstraßen woanders angeordnet worden. Das hatte Auswirkungen. Wenn man die in irgendein Büro gesetzt hätte, hätte das nichts gebracht. Wenn wir den Heiligen Geist in uns haben und den irgendwo in die letzte Ecke unseres Wesens, unsere Gesinnung, unseres Denkens drücken, dann müssen wir uns nicht wundern, wenn der in uns nichts bewegt. Dann werden wir enttäuscht sein und sagen, ich habe doch den Heiligen Geist, warum macht der nichts in mir? Wenn ich meinen Alltag mit all den Anforderungen, die Familie, meine persönlichen Interessen, wenn ich dem ganz viel Raum in mir gebe und den Heiligen Geist nicht höre, wenn ich ihn nicht wirken lasse, dann kann auch nichts passieren. Also ich muss bewusst darüber nachdenken, wie viel Platz der Heilige Geist bei mir haben darf, ob ich das will. Also mir hat das anfangs, ist das ziemlich auf den Nerv gegangen, als die ankamen und mir meinen Arbeitsplatz umgestalteten, die gewohnten Dinge wegnahmen. Meine Kollegen haben das genauso gesehen. Wir haben uns ganz schön aufgeregt. Heute sehe ich das anders. Ich sehe, wie positiv das war, ganz ehrlich. Manches von dem Werkzeug, was die rausgeschmissen haben, haben wir uns wiedergeholt, aber das meiste nicht mehr. Das war positiv. Das war gut. Im Heiligen Geist wird alles gut sein. Da werden wir uns nichts mehr wiederholen müssen. Aber wir müssen das zulassen. In Johannes 13, Vers 34, da heißt es, ich gebe euch jetzt ein neues Gebot, liebt einander. Genauso wie ich euch geliebt habe, sollt ihr einander lieben. An eurer Liebe zueinander werden alle erkennen, dass ihr meine Jünger seid. Wenn jemand mit Christus verbunden ist, hat weder die Beschneidung noch das Unbeschnittensein irgendeinen Wert. Das Einzige, was zählt, ist der Glaube, der sich durch die Liebe beweist. Das sind wir eigentlich am Kern. Hier bin ich jetzt ein bisschen weit auf der Folie. An eurer Liebe zueinander werden alle erkennen, dass ihr meine Jünger seid. Das ist ein Merkmal. Wenn dieser Heilige Geist in uns ist, wenn die Liebe Gottes in uns ist und uns verändert, uns erfüllt, dann wird man das merken. Dann wird man eine Gemeinde sehen und wird sagen, das sagt uns die Bibel ja auch, guckt, wie die sich lieb haben, wie die füreinander da sind, wie die sich in Liebe ertragen, wie die sich unterstützen und helfen, wie die Liebe leben. Das Einzige, was zählt, ist der Glaube, der sich durch die Liebe beweist. Also ein Glaube, der nicht liebt, sagt uns hier der Johannes, da stimmt was nicht. Weil die Liebe das Grundwesen Gottes ist. Und wenn du das in dir hast, dann muss das nach außen gehen. Ich denke, die erste Voraussetzung ist, dass wir das wirklich in uns haben. Wenn ich selber unzufrieden bin, wenn ich ein schlechtes Gewissen habe, wenn ich mit meiner Situation hadere, mit Gott hadere, dann fällt es mir schwer, andere zu lieben. Dann bin ich eher ungehalten und unzufrieden. Und das merkt man. Also es fängt in mir an. Diese Liebe Gottes in mir muss ich entfalten. Das hat mit meiner Beziehung zu Gott was zu tun. Und die Liebe ist ja ein grundlegendes Thema in der Bibel und ganz besonders im Neuen Testament. Im Korintherbrief lesen wir dieses hohe Lied der Liebe: Wenn ich die Sprache von Menschen und Engeln sprechen könnte, aber die Liebe nicht hätte, wäre ich ein tönendes Blech, eine lähmende Klingel, also das stört ihr. Wenn ich weissagen könnte und alle Geheimnisse wüsste, jede Erkenntnis besäße und alle Glaubenskraft hätte und Berge versetzte, Mann, cool, aber die Liebe nicht hätte, wäre ich nichts. Wenn ich allen Besitz den Armen verschenkte, wenn ich mich selbst aufopferte, um Ruhm zu gewinnen, aber die Liebe nicht hätte, nützte es nichts. Die Liebe hat einen unglaublich hohen Stellenwert. Die Liebe wird niemals aufhören. Prophetisches Reden wird abgeschafft werden, Sprachenrede hört auf, Erkenntnis wird beseitigt. Glaube, Hoffnung und Liebe, diese drei werden bestehen, aber die größte unter ihnen ist die Liebe. Wie sieht diese Liebe praktisch gelebt aus? Wir kennen das in der Bibel, 1. Korinther 13, Liebe hat Geduld. Die Liebe ist gütig und mit Neid eben nicht erfüllt. Sie macht sich nicht wichtig, sie bläht sich nicht auf, sie ist nicht taktlos. Sie sucht sich nicht selbst, sie lässt sich nicht reizen, trägt Böses nicht nach, freut sich nicht über Unrecht, sondern an der Wahrheit. Sie bedeckt alles mit Schweigen und glaubt und hofft alles und trägt alles mit großer Geduld. Das ist eine ziemliche Liste von Dingen, die uns schwerfallen. Schweigen. Wie viele Situationen gibt es, vielleicht kennt ihr das, da lässt man irgendeine flapsige Bemerkung kommen, dann sieht man schon, wie beim anderen die Jalousie runtergeht, man merkt, es war nicht flapsig, sondern verletzend. Wie oft hätte ich besser meinen Mund gehalten, anstatt das rauszulassen, was mir gerade durch den Kopf ging. Eine ganze Liste von Dingen, das ist gelebte Liebe, wie uns die Bibel das hier zeigt. In Philipper steht, macht meine Freude vollkommen, indem ihr dieselbe Einstellung und Liebe von ganzem Herzen, dass ihr da zusammensteht, nichts aus Streitsucht und Ehrgeiz tut, und dann ist der Verweis auf Jesus da, was er gegeben hat. Eure Einstellung soll der von Jesus Christus gleichen. Er war wie Gott und hielt es nicht gewaltsam fest, gottgleich zu sein. Er legte alles ab. Er wurde einem Sklaven gleich. Er wurde Mensch und alle sahen ihn als Mensch. Er erniedrigte sich selbst und gehorchte Gott bis zum Verbrechertod am Kreuz. Das wird uns als Beispiel, als Vorbild vor Augen gestellt. Kolosser 3, weil euch Gott auserwählt hat, zu seinen Heiligen und Geliebten zu gehören, begleitet euch mit barmherziger Zuneigung, mit Güte, mit Demut, Milde und Geduld. Ertragt einander und vergebt euch gegenseitig, wenn einer dem anderen was vorzuwerfen hat. So wie der Herr euch vergeben hat, müsst ihr euch auch vergeben. Doch das Wichtigste von allem ist die Liebe, die wie ein Band alles umschließt und vollkommen macht. Es geht also gar nicht anders. Wenn Gott mit uns, mit seinem Wesenzug Liebe ist, dann prägt das unseren Alltag, unsere Gesinnung und unser Verhalten. Der letzte Punkt sind fast die letzten Verse auch unseres Textes. Die Liebe ist nachhaltig und zukunftsfähig. Das sind ja heute so Schlagworte. Es muss ja alles nachhaltig sein. Und es muss auch irgendwie in die Zukunft führen können. Und noch etwas gibt uns die Gewissheit, mit Gott verbunden zu sein. Wir haben erkannt, dass Gott uns liebt und haben dieser Liebe unser ganzes Vertrauen geschenkt. Gott ist Liebe. Und wer sich in der Liebe bestimmen lässt, lebt in Gott und Gott lebt in ihm. Wenn das bei uns der Fall ist,
hat uns die Liebe von Grund auf erneuert. Dann werden wir dem Tag des Gerichts voll Zuversicht entgegensehen können. Und auch wenn wir noch in dieser Welt leben, sind wir doch wie Christus mit dem Vater verbunden. Wo die Liebe regiert, hat die Angst keinen Platz. Gottes vollkommene Liebe vertreibt jede Angst. Angst hat man dann, wenn man mit einer Strafe rechnen muss. Wer sich also noch vor dem Gericht fürchtet, bei dem ist die Liebe noch nicht zum vollen Durchbruch gekommen. Die Liebe Gottes. Und wir haben das am Anfang schon irgendwo gelesen in diesem Text. Wir haben unser Vertrauen ganz auf diese Liebe Gottes gesetzt. Darum geht es hier. Wir haben uns ganz bedingungslos Gott anvertraut, weil er uns liebt. Mir fiel da so die Situation mit einer Prüfung ein. Da hat man ja immer so die Angst, wenn ich irgendeinen Fehler mache, der Prüfer, der schaut und dann lässt er mich durchfallen. Also wenn der irgendeine Kleinigkeit entdeckt hat, die nicht passt, dann war es das. Ja, und man kriegt immer so vorher gesagt, du, die Prüfer, denen ist es eigentlich daran gelegen, dass man die Prüfung besteht. Ja, vielleicht haben wir auch so ein bisschen den Gedanken, wenn ich irgendeinen Fehler mache, dann bin ich raus. Aber Gottes Liebe, das ist die, die uns retten will. Gottes Liebe ist die, die sich selbst in Jesus für uns gegeben hat. Und wenn wir das verinnerlicht haben und unser Leben wirklich konsequent, ganz bedingungslos in Gottes Hand legen. Also das meint auch dann, wenn wir die Kontrolle aufgeben müssen, wenn wir die Steuerung unseres Lebens aufgeben müssen, wenn Gott das möchte. Wenn wir das verinnerlicht haben, dann brauchen wir keine Angst zu haben vor der Zukunft. Dann wissen wir, dass Gott uns tatsächlich gerettet hat. Und alle diese Bibelstellen, die drückten das ja aus. Dass wir in Jesus eben das ewige Leben haben. Da muss ich keine Angst mehr vor einer Strafe haben. Wenn ich ein Kind Gottes bin, wenn eine Umkehr und eine Veränderung in meinem Leben stattgefunden hat, dann habe ich einen Platz bei Gott. Als Kind Gottes habe ich einen Platz in der Gegenwart Gottes. Ich muss mich nicht mehr sorgen und ängstigen. Ich habe einen Anteil an Gottes Geist bekommen und Gott lebt in Jesus mit seiner Liebe in uns und füllt uns mehr und mehr aus. Und dann sind wir würdig für die Ewigkeit bei Gott. Dann möchte ich schließen mit einem der letzten Verse. Der tiefste Grund für diese Zuversicht liegt in Gottes Liebe zu uns. Wir lieben, weil er uns zuerst geliebt hat. Und ich wünsche uns, dass das in unserem Leben ja auch ganz bewusst gelebt wird. Dass wir darüber nachdenken, was kann man tun, um das zu fördern? Man darüber nachdenken ist schon mal wichtig. Etikettenschwindel? Bin ich Christ? Wie lebe ich? Was ist denn in meinem Inneren eigentlich? Ganz wichtiger Punkt, dem Heiligen Geist allen Raum in mir zur Verfügung zu stellen. Alles andere also unterzuordnen. Die Zeitplanung, die Gedanken, das Bibellesen, das Gebet, die Lebensziele. Was ist denn eigentlich in meinem Leben so das Ziel, auf das ich zulebe? Was sind denn meine Werte, für die ich lebe und denen ich alles unterordne? Mir immer wieder bewusst machen, dass diese Liebe wesentlich ist, gerade in anspruchsvollen Situationen. Eben da, wo mir das nicht so von der Hand geht, wo der Gegenüber schwierig ist, mir vielleicht nicht sympathisch ist, wo er mich verletzt hat. Und Gott um Hilfe bei der Umsetzung zu bitten. Ich denke, wesentlich ist auch, als Geschwister darüber zu reden. Das macht zwar ein Stück verletzlich, es bringt aber Unterstützung und oft ist es hilfreich, Dinge gemeinsam zu tun. Dann ich mache es nicht alleine, da ist einer, der arbeitet mit mir daran. Da kann ich mich austauschen, da kann ich mal was sagen, mal was rauslassen, wie es mir gerade geht. Und mich Gott ganz anzuvertrauen, ohne Vorbehalte, die Kontrolle aufzugeben. Dann haben wir einen Anteil an Gottes Geist und Gott lebt in uns, in Jesus, in seiner Liebe. Er füllt uns aus, mehr und mehr. Und wir sind würdig für die Ewigkeit bei Gott. Amen. Ich möchte noch beten. Himmlischer Vater, ich möchte dir danken, dass du uns diese Möglichkeit der Umkehr in deinem Sohn gegeben hast. Ich möchte dir danken, dass wir Vergebung und zur Schuld erlangen können, dass du uns deinen Heiligen Geist als Siegel gibst, dass wir ewiges Leben in dir haben. Und dass uns das umgestaltet, und du sagst das in deinem Wort, dass wir eine neue Kreatur werden, dass du was Neues in uns machst und das Alte wegnimmst. Ich möchte dich bitten, Herr, dass wir alle schauen, dass wir deinem Heiligen Geist viel Platz in uns geben, dass wir alles unterordnen, dass wir uns losmachen von den Dingen, die uns gefangen nehmen und uns umgestalten lassen. Ich danke dir, Herr, dass du uns einen Platz im Himmel reserviert hast, dass wir wieder in der Gegenwart von dir leben dürfen und dass uns das hier schon froh machen darf und uns Kraft geben kann für unseren Alltag. Möchte ich um deinen Segen bitten, Herr. Amen.